da war niemand begeistert, als wir gesagt haben, so, ja, wir machen jetzt auch noch die Mobile-App in Bubble, waren alle so, seid ihr bescheuert. Wenn ihr da über BDK, über ein Plugin und irgendwas verändern wollt, das wird nie funktionieren. Es hat super funktioniert. Wir wurden von Apple weltweit freigeschalten. Das Screening ist super verlaufen. Und auch jetzt haben wir mit unserem Stack, wie gesagt, alles in einer App, nie Probleme gehabt. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben kontinuierlich über diese eine Bubble-App iteriert. Also wir haben immer wieder geschaut, wie sind unsere Plugins verbunden, wie sind die Workflows gelegt. Wir haben selbst unsere Website mit den 3000 Videos, die da online sind, läuft über Bubble. Geht alles.
Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und in dieser Folge spreche ich mit Livia Dolle. Sie ist die Gründerin von mehr als zwei mittlerweile Unternehmen, aber heute geht es vor allem um zwei ihrer aktuellen Startups, Tackle und Tex. Was die zwei Startups machen, zu Tackle gibt es sogar ein Announcement von Seiten Livia, was sehr, sehr spannend ist und eigentlich nur zeigt, was mit No-Code alles machbar ist. Aber genau, was die zwei Startups machen, warum Livia so sehr auf No-Code schwört und was sie allen anderen Gründerinnen und Gründern raten würde, die überlegen, eine SaaS-Software oder ein SaaS-Unternehmen zu gründen, das erfahren wir in der heutigen Folge. Tool of the Week. Das Tool der Woche heute ist The BDK for Bubble. Die URL dazu findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. BDK for Bubble ist eine Möglichkeit, Bubble-Apps in die Native Stores, also den App Store von Apple oder den Play Store von Google, zu releasen und damit eben eine Native-App anzubieten, die über Bubble gebaut ist, was zum Zeitpunkt dieser Folge nämlich noch nicht direkt über Bubble möglich ist. Vielleicht möglich sein wird, das wurde auf jeden Fall von Bubble schon mal angekündigt, dass dieses Feature kommen soll, derzeit aber noch nicht möglich und deshalb sind Lösungen wie BDK for Bubble und andere eben the way to go, wenn man das machen möchte. Livia schwört auf BDK, kann es nur sehr empfehlen. Dazu wird sie auch später noch ein paar Worte verlieren. Aber das ist unser Tool der Woche. Wenn ihr also eure Bubble-App als eine Native-App releasen möchtet, dann können wir the BDK sehr empfehlen. Hallo Livia, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich. Gut. Mir geht's gut.
Sehr schön, genau. Wir nehmen am Freitag auf. Glaube ich, für uns beide so der einzige größere Termin heute, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, aber der Kaffee ist da, wir sind jetzt wach. vielleicht kannst du dich einmal allen Zuhörenden vorstellen, wer du bist und natürlich gerne auch sonst auf deinen Background und so eingehen. Das wird nämlich alles später noch sehr wichtig, wenn es um deine zwei Companies geht.
Das ist auch super. Ja, es freut mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin Livia, ich bin die Gründerin von Tackle und auch von Tex. Davor habe ich meine Zeit in der Unternehmensberatung verbracht und davor bei einem Automobilzulieferer. Ich bin gerade im schönen Sauerland und Mutter von zwei wunderschönen Töchtern.
Sehr schön. Unternehmensberatung, in welchem Bereich warst du da unterwegs?
In Accenture, in der Industry Life Science und war Global Workstream Lead für Implementierung von IT-Projekten.
Okay, also so ein kleiner Tech-Background, IT-Background, eine Affinität dazu war auf jeden Fall schon da.
Auch das hat so die Grundlage gelegt. Aber das waren sehr große Projekte und auch sehr langwierige Projekte, also ein komplett anderes Stack, was ich dann hinterher selber gar nicht gewählt habe.
Okay, hattest du davor schon irgendwas in die Richtung studiert oder gemacht oder war das dann bei Accenture so die ersten Touchpoints wirklich?
Das waren bei Accenture die ersten Touchpoints damals. Ich habe Business Management mit Psychometrie hinterher im Abschluss studiert, bei einem Automobilzulieferer, wo ich im Post-Merger war. Und das war dann auch so der Punkt, für den ich eigentlich geheiert werden sollte. Und dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, mit meinen mehreren Sprachen und dem, was ich so kann, bin ich da eigentlich am besten geplaced. Und da bin ich dann wirklich in den Tech-Bereich ins kalte Wasser geworfen worden. Und Accenture hat ein Offshore-Development und ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich neben dem ganzen Business Drive, den man haben muss als Berater, dann mitgenommen habe. Aber Accenture war so mein erster Tech-Touchpoint.
Okay, kurzer Exkurs, weil mich das jetzt interessiert. Welche Sprachen sprichst du denn?
Französisch, Englisch, Deutsch. Und damals war das aber also in der Life Science relativ selten, dass wer das Französische noch mitgebracht hat und dann in der Industry gestafft war. Ja. Und wenn man sich so vor Augen hält, wo manche Pharmaunternehmen sitzen, hat das dann geholfen.
Ja. Du hast ja schon erwähnt, zwei Startups, zwei Unternehmen, Tackle und Tex. Ich würde als allererstes gerne mal auf Tackle eingehen. Ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich Stand jetzt auch noch mal viel mehr zu erzählen, mit auch ein paar Neuigkeiten. Genau, was ist Tackle? Was macht ihr mit Tackle?
Tackle ist ein Marktplatz, der Creator mit Marken verbindet, zur Produktion von Social-Media-Inhalten. Also Creator, die jetzt keine große Reichweite haben, aber den Skill haben, Content sehr gut zu produzieren, können sich dort über eine Mobile-App anmelden, registrieren, ihre Daten eigentlich einladen, sind dann der sogenannte Supplier auf dem Marketplace. Und auf der anderen Seite gibt es eine Web-App für Marken, die dort dann ordern können, was sie brauchen. Ein ganz einfaches Beispiel sind TikTok-Trends. Wenn Marken auf ihren eigenen Kanälen die schnell umsetzen wollen, dann brauchen sie keine große Produktion, das ist auch nicht kosteneffizient, sondern können dann über Tackle einfach einpflegen, was sie brauchen und werden dann über unser System relativ schnell von der Skripteingabe bis zum fertigen Video geleitet.
Ah, verstehe, okay. Also das ist nicht irgendwie Influencer buchen, oder sondern wirklich die reine Content Creation, die dann auf den Kanälen der Unternehmen, der Kunden ausgespielt wird.
Genau. Zum Beispiel der IKEA Deutschland-Kanal ist alles Content von Tackle.
Ah, wow, okay, spannend. Mhm. Ja, da muss ich später dann mal reingucken.
Noch das, die sind gut.
Das glaube ich. Seit wann gibt es Tackle?
Tackle in der Form gibt es seit Februar 2022. Man muss aber dazu sagen, dass ich davor eine Plattform gelauncht hatte für die Bewertung von Influencer-Kooperationen. Und ich bin auch damals in meiner Elternzeit mit einer Influencer-Management-Agentur gestartet. Hab dann erstmal das, was wir Agentur in-house gemacht haben, natürlich Kooperationspartner, Creator und den Ablauf zu bewerten, um einfach besser navigieren zu können, mit wem möchten wir arbeiten und wo haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Das haben wir als Plattform verarbeitet, damals auch noch in Code, und haben aber dann gemerkt, dass die Skalierung des Businessmodells einfach nicht unsere Vorstellung war. Also wir hätten die Creator zahlen lassen müssen, die wir eigentlich davor bewahren wollten, schlechte Kooperationen zu machen. Und haben dann irgendwann gemerkt, dass aber der Need von den Menschen, mit denen wir schon gearbeitet haben, also Creator und Brand, oftmals war, wir brauchen Content. Und die sogenannte Buyout-Klausel war auch immer und ist auch bis heute noch ein Diskussionspunkt. Da haben wir für uns dann einfach die Lücke gesehen und sind dann im Februar 2022 zu dem jetzigen Modell von Tackle gekommen und haben die Mobile-App für die Creator im September 2022 mit Callsquare zusammen in einem Launch-Event gelauncht.
Was ist die Buyout-Klausel in dem Zusammenhang?
Also auf Tackle läuft es so, dass man zeitlich und weltweit unabhängig und auch unlimited die Rechte an den Käufer überträgt. Also wir haben ein sogenanntes All-in-Price-Modell. Das liegt daran, dass wir auf der einen Seite den Marken sagen, wir wetten die Creator, also wir schauen schon, welche Creator wir da haben, weshalb wir nicht irgendwie eine sechsstellige Zahl haben, sondern du musst in der App erstmal alles ausfüllen und musst dann auch warten, bis das von uns reviewed wurde. Auf der anderen Seite sagen wir auch den Creatoren, wir zahlen im Vergleich zu den Plattformen, die es so gibt, per Video den höchsten Betrag aus. Mhm. Mein letzter Stand, der ist aber jetzt auch ein paar Monate her, war, dass wir 100 Euro mehr zahlen als der nächste Bewerber. Und haben damit dann gesagt, da wir uns nicht darauf spezialisieren, dass wir Hochglanzproduktion machen oder aufwendige Produktion, sondern wirklich User-Generated Content, in der neuen Definition von User-Generated, finden wir das ein faires Preismodell.
Mhm. Ja. Du hast genau von deiner Vorerfahrung, bevor es sozusagen Tackle gab, gesprochen. Ist das Audience Cachet?
Ja, das genau.
Das ist die Company davor gewesen, richtig?
Genau, das war Influencer Management.
Okay, und da hast du dann sozusagen gemerkt, es gibt irgendwie vielleicht Potenzial für ein anderes, sogar besseres Modell, was dann nicht zwingend Influencer ist, sondern halt wirklich dieser Content-Part.
Genau, 2019, 20 bin ich in die Elternzeit. Ich habe damals dann relativ schnell mit ein paar Stunden bei Accenture wieder angefangen, aber auf der anderen Seite dann auch gemerkt, okay, ich möchte jetzt irgendwie nochmal Accenture zeigen, dass ich nicht nur Mutter bin, da ich sehr, sehr früh auch in Elternzeit gegangen bin und habe mich dann eben auch mit auseinandergesetzt, was sind so offene Themen, und eines der offenen Felder war einfach auch Influencer-Marketing, was gerade eine extreme Growth-Rate hatte, aber Insights dort zu sammeln und die dann mitnehmen zu können, das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Und parallel dazu ist mein Netzwerk in München, sind zwei, drei aus der Uni raus und haben gesagt, hey, ich werde jetzt Influencer. Mhm. Und dann haben wir uns connected und irgendwann wurden die Verträge länger und länger und undurchsichtiger. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das gerne für euch, aber dann lasst uns das doch wirklich als Agentur machen. Und so habe ich dann meine erste Agentur eingetragen. Und dann haben wir über die Jahre mit über 600 Marken zusammengearbeitet, von Snapchat, Pinterest bis zu den ganz kleinen. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, eine Agentur ist ein bisschen wie ein Restaurant. Also es ist sehr in deinem Leben implementiert.
Ja.
Dann war klar, okay, wir bekommen das zweite Kind. Und mir hat dieser Tech-Aspekt, den ich dann auch tagtäglich bei Accenture noch mitbekommen habe. Ich habe damals schon ganz früh auf einem KI-Trainingsprogramm gearbeitet. Das fehlt mir jetzt. Das ist jetzt nicht für immer. Und dann habe ich einfach in-house geschaut und gesagt, okay, was sind eigentlich so die nervigsten Aufgaben und gibt es dafür Tools? Und so bin ich so langsam dann über in, okay, jetzt gründen wir noch ein Tech-Unternehmen.
Ja. Also so ein bisschen dieses klassische irgendwie vom Service mehr zu einem Produkt zu gehen, was irgendwie so einen ähnlichen Pain bedient. Aber genau, also ich glaube, jeder, der dann irgendwie so Serviceleistungen, Agentur macht, kennt das halt, das ist irgendwie skaliert ja nicht wirklich, weil es halt immer mit der Zeit verbunden ist. Okay, und dir war dann wirklich dieser Tech-Aspekt. Ja, du hattest die Erfahrung, du kanntest irgendwie Tech-Business-Models und hast das sozusagen dann in Tackle umgesetzt.
Ja, also ich glaube, ich würde nicht mehr sagen, dass ich einer der Founder war, der jetzt super viele Erfahrungen in eigenen Business-Models hatte. Also das eine eine Agentur.
Bei Tackle oder bei Audience Cachet?
Bei AC war das relativ einfach, weil damals im Markt war ich natürlich gedrillt auf Accenture Standard, also schnell antworten, sehr, sehr strukturiert und habe das einfach angewendet, weil ich damals auch beruflich dann gar nicht wusste, okay, weiß ich nicht, kann das viel lockerer machen. Und das hat natürlich geholfen. Ich bin aber dann ins Gründen, um da auszuholen, bin ich eigentlich hingegangen und habe die erste Version war ein Media Kit Generator. Also das war wirklich, dass ich jeden Montag musste mich hinsetzen und die neuen Insights einpflegen, weil ich hatte ja den Anspruch, wir machen das hier ordentlich. Dann habe ich halt gemerkt, jetzt habe ich irgendwie für 10.000 Euro in Code mein erstes Produkt gebaut. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich jetzt damit Geld mache. Das war jetzt komisch. Ja. Und dann bin ich hin und habe gesagt, das nervt mich noch. Gut, die ganzen Bewertungen, das ist so ein bisschen so gelaufen, dass dann unsere Drive-Tabelle damals geleakt wurde und wir dann gesagt haben, gut, dann können wir es jetzt auch als Plattform machen.
Mit den Influencern drauf?
Nee, mit den Marken. Wir hatten damals natürlich Dokumentation, ist auch bei Accenture super, super wichtig und Reporting. Haben das in-house halt auch gemacht. Und das kam dann irgendwann, wurde es mal geleakt und dann kam so, hey, ist das von euch? Und wir waren so, oh ja, hupsi. Und haben aber dann gemerkt, dass das für uns auch wichtig ist. Also da stand jetzt nichts drin, irgendwie, weiß ich nicht, die Laura ist nicht nett, sondern da stand drin, so und so viel da und dafür bezahlt, Kommunikation war super. Und das war zumindest auch so, dass ich da wusste, okay, da ist ein Interesse dran, weil es einfach damals auch Marktstrategien gab von Marken zu Creatern oder Influencern, die nicht fair waren, aber vice versa eben auch.
Ja.
Also Transparenz war das Ding. Und dann sind wir hingegangen und haben gemerkt, okay, das wieder in Code aufzubauen. Die allererste Version dann von Tackle, was heute Tackle heißt, war diese Bewertungsplattform in Code. Und da war ich dann Jahr 3 bei Accenture oder 2. Auf jeden Fall lang genug, dass ich mir dachte, okay, den Scope, den ich jetzt an Projekt da hinlegen muss, um weiter das alles so ordentlich zu machen, wie ich es in der Agentur gemacht habe, die Ressourcen habe ich gar nicht. Parallel kam hinzu, dass plötzlich kam sie, ja, du bist ja jetzt Founder. Und ich hier so ein bisschen gesessen habe und mir dachte so, ach ja, stimmt, ups. Also es gab jetzt nicht diesen Moment, wo ich mir dachte, boah, Startup, das ist es jetzt, ich muss jetzt Gründer werden, sondern ich hatte immer ein sehr entsprechendes Umfeld. Ich komme aus einer Familie, die ein Familienunternehmen hat in der vierten Generation. Und dann selber was zu machen und dann zu gucken, dass das rechtlich sauber ist, das ist so relativ natürlich. Also da kam jetzt kein so ein, oh mein Gott. Und dann war es irgendwann eine Kostenfrage. Und Nitschi, dann irgendwann war es so, ja, okay, aber ich kann das jetzt nicht alles selber tragen.
Ja.
Dann brauchen wir Investoren. Und ab da hieß es, okay, jetzt mach mal ein Startup. Und dann hatte ich das Glück, dass ich über ein paar Ecken den Daniel kannte, der damals Evo gegründet hat und gesagt hat, ey, das ist ein Match. Ich mache gerade einen Accelerator, einen Incubator auf, wo du dich hinsetzen kannst und quasi das alles lernst. Und dann haben wir darin gemerkt, okay, das Businessmodell, was wir bedienen wollen, ist unter den Aspekten, die ich da berücksichtigt habe, nicht skalierbar. Es macht keinen Sinn. Und so sind wir dann mit dem Marktplatz gestartet und haben angefangen, den wirklich dann auch das erste Mal targeted zu entwickeln und nicht danach zu gehen, welches Problem lösen wir, sondern wirklich, was gibt es für Probleme, deren Geschäftsmodell auch skalierbar ist.
Wie kamt ihr, also du hast ja gesagt, zum Beispiel IKEA Deutschland nutzt das, ne? Wer nutzt das noch so? Also wie kann man sich so die Kunden vorstellen, User?
Pets zum Beispiel nutzt das. Bis jetzt sind es meistens Agenturen, die diese Marken schon betreuen und die einfach in-house diese Produktion auslagern wollen. Ja. Also die haben eine Produktion, die wissen, was deren Produktion kostet und die dann einfach sagen, ey, für das Video, was wir hier gerade spielen wollen oder für die Ad, die wir testen wollen, ist der Preis fair,
ja.
aber wir möchten nicht unsere eigene Produktion dafür jetzt bedienen. Und das ist gerade bei eben Großmarken oder großen Agenturen dann ganz einfacher Case. Die kommen auch meistens gar nicht in einem Direct Buy, also die gehen nicht auf Tackle und buchen das ein und zahlen dann mit der Kreditkarte, sondern die haben Verträge mit uns und kaufen sich dann alle halbjährlich ihre Credits neu und schieben das dann über die Plattform.
Ja.
Und man muss dazu sagen, für die ist auch der USP nicht unbedingt, dass wir die Creator bereitstellen, davon haben wir mehrere Wettbewerber. Der USP ist das Handling auf der Plattform. Dass die keine E-Mails mehr schreiben müssen, weil wir das eben so gebaut haben von der Skripteingabe, der das Creator sagt, was produziere ich, bis zu wann produziere ich, wo produziere ich, mit was produziere ich, hat die Marke die volle Kontrolle über die einzelnen Schritte und hat einfach nicht diese Schleifen von, ups, jetzt ist es schon produziert, ich hatte aber noch das Briefing geändert, E-Mail-Kommunikation, etc., pp., was anfällt. Ja. Und dieses Handling-Wissen ist ganz klar von AC. Das habe ich so oft machen müssen mit Influencern, dass natürlich das geholfen hat, auf Figma zu übersetzen.
Ja. Und das ist alles in einer Web-App gebaut oder verbaut sozusagen. Also das heißt, die Agenturkunden oder auch die Unternehmenskunden, die loggen sich da ein und auf der anderen Seite die Creators und alles wird auf der Plattform dann gehandelt.
Genau.
Ja, bevor wir gleich, glaube ich, dazu kommen, womit die Plattform gebaut ist, weil logischerweise geht es heute um No-Code, sonst wärst du ja nicht hier. Wäre mal eine spannende Folge, wenn es darum ging, dass es alles hart gecodet ist und warum. aber haben wir ja gehört, das war auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Wie waren denn deine Erfahrungen vorher, außer jetzt die Code-Geschichte, die du uns gerade schon geteilt hast? Also hast du dann das erste Mal dann darüber nachgedacht, dass, okay, wir müssen jetzt wirklich eine Web-App bauen, eine Plattform. Was war so deine Herangehensweise? Dachtest du da so, oh fuck, ich muss jetzt eine Dev-Agentur finden? Oder kanntest du da schon da irgendwie No-Code-Lösungen?
Niemanden. Also die erste Version hat ein Freund von Victor damals gemacht. Auch für sehr viel Geld. Ich im Nachhinein bin so, aua, aua. Der hat es damals wirklich, der war Dev bei einem anderen Kollegen und hat dann gesagt, okay, ich mache das in der Freizeit, ich baue ein Haus, brauche eh noch Geld. Mache ich dir. Das war wirklich, und er hat alles so abgehandelt. Ich habe das quasi dann einmal abgenommen, so wie ich es von Accenture kannte, habe dann gemerkt, die Hälfte der Sachen, die ich da irgendwie bei Accenture gelernt habe, die brauche ich jetzt irgendwie auch nicht. Weiß gar nicht, was ich jetzt noch brauche. Und dann habe ich so, nee, so funktioniert das nicht. Und dann bin ich über Y Combinator Co-Founder Matching mit einem Co-Founder gematcht worden damals. Und der war sehr, sehr hilfreich, um mir quasi Tech auch in einem Startup beizubringen. Aber eben auch, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, wir zu zweit kommen hier nicht ans Ziel. So, und das ist dann so der Punkt, wo du merkst, das Persönliche war super, aber du musst scalen. Also du kannst einen Fullstack haben, du kannst dann auch ein MVP bauen. Aber wenn du wirklich ein Businessmodell scalen willst und du gehst ja schon rein und sagst, ich baue hier dann jetzt eine Company. Also so parallel wusste ich, ich brauche ein Startup, ich brauche ein Invest, ich bin First-Time-Founder, ich bin Female-Founder, wir kriegen 2% vom VC-Geld, 98 gehen an Männer und dann bist du halt so, cool. Also wenn ich jetzt noch mehr von dir brauche bei dem Kostenstack, das wird böse. So, und dann musst du hier schon mal offshore. Und dann bin ich einfach durchs Netzwerk irgendwann an No-Code, Low-Code rangekommen. Dann hat irgendwann gesagt, so, hey, dann versuchst du doch erstmal damit kannst du gut MVP'en. Und dann war auch mein erstes Ding so, okay, das ist ein Zukunftsproblem, wir MVP'en jetzt erstmal, was wir uns hier gedacht haben. Und da hat mir dann eine Berliner Agentur tatsächlich geholfen, die sich gerade so ein bisschen daraus gegründet haben, dass deren Produkt nicht funktioniert hat, aber sie dann No-Code-Services angeboten haben. Die sind offshore gegangen. Die hatten in ihrem Pool ein paar Offshore-Devs, unter anderem meinen jetzigen Co-Founder. Der wurde bei mir gestafft, dann hat es aber auch in der Agentur mit deren Overhead nie richtig geklappt. Und entweder Carlo und ich halt gemerkt, wir kommen super klar und wir zu zweit können shippen wie sonst was. Also wir haben dann wirklich auch ein Jahr hinter uns, was wir beide jetzt schmerzlichst vermissen. Es war eine wunderschöne Zeit. Wirklich jeden Tag 4-5 Stunden einfach da gesessen haben, gesagt haben, okay, was müssen wir heute tun? Und geco-worked haben, ob auf Tech-Sachen, wo er aber schon mainly der Driver am Anfang gerade war und ich dann auf anderen Sachen. Und dann haben wir es natürlich von der Agentur losgelöst. Ich habe ihm sein Equity gegeben und ab da war das dann sehr einfach stemmbar. Ja.
War das dann, weil, also ich kann es ja verraten, es ist ja mit Bubble gebaut worden, alles. Ja. Und das kam, weil Carlo Bubble Developer war? Oder war das, okay, also das heißt, es kam erstmal auch gar nicht in Frage, irgendwie sich andere Plattformen anzugucken?
Das war aber auch 2021 schon so, dass Bubble einfach extremst führend war. Also wir haben dann kurz mal geschaut, aber Bubble hatte einfach die aktivste Userbase, Bubble hatte die meisten Plugins, Bubble war am flexibelsten, wie Low-Code flexibel sein kann. Mhm. Und mein initial Ding war damals, ich bin dann auf YouTube gegangen und dachte mir so, okay, No-Code, cool, habe ich nie von gehört. Mhm. Und habe dann einfach eingegeben, No-Code Marketplace. Und dann gibt es halt Bubble Challenges, wo du einfach dich selber recordest und versuchst, so schnell wie möglich was zusammenzubauen. Und die erste davon war ein Double-Sided Marketplace. Also genau das, was wir bauen wollten. Mhm. Da war ich so, in dem Video geht das in 10 Minuten. Dann werde ich das ja auch irgendwie schaffen. Bisschen naiv. Ging nicht in 10 Minuten. Aber das war so der Status, wo ich dann auch nicht mehr Infos brauchte, außer ich komme ja zum MVP und ich komme wesentlich billiger zum MVP und mit einer Person zum MVP, mit der ich auch wirklich die besten, komplementärsten Skills habe, die man irgendwie so haben kann. Und dann war es Bubble. Und ich muss auch sagen, also ich bin Hardcore-Bubble-Verfechter für alle, die mit No-Code anfangen. Es gibt unfassbar tolle Tools. Es gibt auch skalierbarere Tools und flexiblere. Aber Bubble ist halt number one reliable. Ja. Also bis dir Bubble wirklich einen Workflow so brechen lässt, dass du nicht mehr arbeitsfähig bist, ist uns nie passiert. Ja. Bugs und Dataspeichern.
Genau, Bubble, einmal ist es halt schon so lange auf dem Markt, wie du schon sagst, das klingt gar nicht so lange her, 2021, aber da gab es sowas wie, also WeWeb hat da gerade mal irgendwie als Company angefangen, da war es überhaupt noch so, das ist jetzt erst da, wo man sagen wird, okay, es ist eine Bubble-Konkurrenz und Bubble war da halt schon vor vielen, vielen Jahren und es war, glaube ich, eine sehr gute Mitte zwischen etwas extrem einfachem, wie dann Software oder Glide, was aber halt vor allem damals halt so, okay, ist eine nette Datenbank mit Login, oder halt dann direkt sowas wie Mendix und OutSystems, was dann halt einfach Overkill ist auf allen Seiten. Und ja, ich glaube, Bubble von daher, und ich meine, es hat sich ja jetzt auch gezeigt, es hat funktioniert, es hat skaliert, und eine kleine Erfolgsgeschichte kannst du ja auch gleich dazu noch sagen. Aber genau, ich glaube, Bubble vor allem damals so, gar keine Frage, trotz des No-Code-Ansatzes halt nicht leicht zu lernen ist halt, ne? Wahrscheinlich wesentlich schneller als dann 4 Programmiersprachen. Aber ich glaube, ja, alle, die mit Bubble gearbeitet haben, kennen es, weiß das Canvas und dann bist du erstmal so,
hä? Was mal jetzt. Ja. Ja, obwohl ich da sagen muss, ist das gleich wie Figma. Also ich glaube, generell, wenn man in Tech reingeht, muss man sich so eine gewisse Mentalität von White Canvas angewöhnen, weil du hast so viele, ich vergleiche das gerne mit der Werkstatt, die mein Papa hat, du gehst da rein und du hast so viele unterschiedliche Alleinschrauben, irgendwelche Tools, Werkzeuge und irgendwas und in der Theorie könntest du dir bestimmt einen ganzen LKW nur aus dem Zeug, was da rumfliegt, bauen, aber du musst halt wissen, was du da tun willst und dann dafür das Richtige suchen. Und da muss man sagen, ist Bubble, wenn man einmal diese Hürde übersprungen hat und weiß, okay, ich habe den Case und den will ich XYZ lösen, dann ist Bubble einfach ein ganz, ganz solides Allround-Ding. Weil, was man, glaube ich, auch, du weißt das, aber beim Developen generell, egal in welchem Stack, wissen muss, der Austausch ist unfassbar wichtig. Man erfindet in den wenigsten Produkten, in 80% der Fällen, überhaupt nichts mehr neu. Und es gibt irgendwen, der es gemacht hat oder irgendwen, der zumindest auch helfen kann. Und da einfach zu wissen, mit welchem Format fahre ich, das ist dann, da ist Bubble einfach in der No-Code-Welt für mich noch ungeschlagen.
Ja, einfach genau der Wert, der aus diesen sehr belebten Foren rauskommt. Ich glaube, das unterschätzt man dann oft. Aber also jeder, der mit Make, Zapier, Bubble arbeitet oder auch Glide mittlerweile, jedes Mal, wenn was ist, du googelst es kurz und hast halt in den Top 3 Treffern irgendeine Art von Lösung. Und
du hast
was
man, sorry. Sorry, Lukas.
genau, für alle, die jetzt hier verwirrt sind, wer Lukas ist. Lukas ist unser Cutter, der das danach hier sich nämlich immer alles anguckt und zusammenschneidet. Wenn es dann Outtakes sind, dann ist der Lukas, der sich drum kümmert. Aber das lassen wir drin, dann lernen die Leute auch mal den Lukas kennen, dass sie jede Woche hören. Was ich noch dazu nämlich sagen wollte, die Riesenvorteile von diesen Tools, die schon länger auf dem Markt sind, sind ja nicht nur, die sind länger auf dem Markt, sind irgendwie etablierter und haben eine größere Community, sondern zum Beispiel ChatGPT, ne? Es gibt natürlich auch andere, wie das von Google und so, aber jetzt in meinem konkreten Fall ChatGPT. Mittlerweile kann ich dem einfach einen Make-Screenshot geben und halt sagen so, hey, was muss ich hier machen? Und der checkt das halt, weil er natürlich mit den ganzen Jahren von Foren und Infos und so halt gefüttert ist. Das heißt, genau, so für alle, die jetzt irgendwie natürlich noch auf der Suche sind und vielleicht auch ein bisschen, boah, Bubble irgendwie, keine Ahnung, das ist auch nicht leicht und so. Ja, aber wenn man halt irgendwie skalieren will und schon irgendwie größer denkt als eine Datenbank und ein Login, dann auf jeden Fall the way to go, weil der Wert aus Foren und Community und mittlerweile eben auch den AIs, die da reinspielen, ist echt unfassbar.
Also bei uns auch ganz, ganz klar, klar einmal das, was du gerade sagst, so mit ChatGPT und der Hilfe, aber alle Plugins, also Bubble funktioniert im Grunde so, dass man Funktionalitäten über die Plugins zieht. Bei uns ist das zum Beispiel in Bubble selber, also wir haben eine App, die bedient eine Web-App, eine Mobile-App und auch noch andere Features. Also die ist extrem sauber gemacht. Und wir müssen einen Teil der Bubble-App, also eben nur der Teil, der für die Mobile-App-Funktionalität zuständig ist, dann natürlich im App-Store als App displayen. Ja. Und das, wir hatten das kurz im Vorgespräch, da gibt es ein Plugin, das nennt sich BDK Native. Und dann ist es wirklich auch der Live-Austausch. Also wir sind damals da hingegangen und haben geguckt, wer hat dieses Plugin geschrieben, haben den kontaktiert und gesagt so, ey, wir müssen hier so einen Teil unserer App da rein tun, nicht die ganze App, wie machen wir das? Und haben mit dem in mehreren Calls dann einfach geschaut, wie wir unsere App umbauen können, dass wir nicht noch eine zweite App öffnen müssen, was jetzt nicht super teuer ist, aber für uns war es halt so, das muss doch irgendwie gehen. Ja. Und die Bubble-Community, die in dem in Bubble selber mitentwickelt in den Plugins, die ist unfassbar responsive. Und wir hätten viel weniger Schritte so schnell machen können. Ich weiß damals API-Anbindung, also API-Plugins, da gibt es sehr viele von. Auch, wir sitzen dann wirklich mit den Leuten auch in Calls und diskutieren so ein bisschen rum. Und das ist tatsächlich dann auch nochmal bei WeWeb, das haben wir auch getestet, ein bisschen anders. Weshalb ich so ein Mensch bin, der oft sagt, ist es ein Business Case, der Geld machen soll, ist Bubble eigentlich immer eine Safe Bet.
Ja, genau, das Plugin-Thema ist nämlich auch hängt ja direkt mit der Community zusammen. Na, super, super wichtig. Ein Riesenvorteil von Bubble eben, die ganzen Plugins, die es gibt. Ich glaube, eine Sache, die vielen Leuten in dem Zusammenhang direkt Angst macht, weil deine Seite ist, glaube ich, eine sehr gut, also dieses, du kannst sie direkt kontaktieren, weil da steht, wer es gepublished hat, ist halt natürlich mega gut, weil das ist dann meistens eine Person. Zum Beispiel der Xano Connector, ich glaube, es ist Eli Beachy, der den gemacht hat. Mit dem haben wir auch schon in Kontakt. Ist halt mega wertvoll, ne? Einfach zu sagen so, hey, ist das noch geplant? Wie sieht es? Und dann ist natürlich immer schön, diese Sicherheit zu haben. Okay, hier, der kümmert sich auch drum. Ich glaube, die einzige Gefahr bei diesen Bubble Plugins auch ist, man muss sich halt bewusst sein, dass wenn die Community irgendwie die beigesteuert hat, kann es natürlich auch sein, dass die das halt dann nicht mehr weiterführen. Und da ist natürlich immer das Risiko da, dass man, bei Bubble hat zum Beispiel auch einen Xano-Connector an sich, die APIs laufen aber dann, ich glaube, kleinzeitig oder andersrum, ich weiß es gerade nicht. Und deswegen nutzen wir mal den Connector von Eli Beachy, weil es einfach viel schneller und günstiger ist. Genau, aber ich meine, dieses Risiko ist halt irgendwie immer da, ne, dass da was passiert. Er sagt so, hey, ich führe das jetzt nicht mehr weiter. Und dann, ja, muss man gucken natürlich, wo man bleibt.
Man wird Teil der Community. Halt, das muss man auch dazu sagen. Also ich war definitiv am Anfang ein halbes Jahr kein Contributor in irgendeiner Form. Man wird Teil der Community. Recent Beispiel war letzte Woche. Es hat einmal unseren Videoplayer zerfetzt mit dem neuen Bubble Update und hat sich dann einfach nicht mehr an das Layout, das wir in Figma haben, angepasst. Das heißt, du konntest die Videos nicht mehr richtig abspielen. Dann sind wir halt sofort, haben denen geschrieben, haben gesagt, hey Freunde, tolles Update, aber jetzt hat es halt unsere Videos zerrissen, wir sind eine Videoplattform, ein bisschen, was machen wir denn jetzt hier? So. Ja. Also schon ein bisschen pushy. Und dann haben die sich aber schon gemeldet und haben dann eben auch gesagt, so ey, ihr seid die Ersten, die das sagt, also nice, jetzt haben wir einen Bug gefunden, Problem ist, wir kriegen das nicht relativ schnell gefixt. Und dann hat Kado sich halt mit hingesetzt, hat gesagt, gut, ich fix euch den mit. Aber dann kriege ich den Test-Push auch sofort in unsere App. Also wir müssen das ASAP machen.
Ach krass, okay.
Und du contributest dann mit rein. Also du wirst ja nicht bezahlt, du machst da auch nichts. So haben wir das mit mehreren wirklich Sachen gehabt. Man wird Teil der Community. Ja. Und ich glaube, das muss man umarmen. Also wenn man an Tech rangeht, generally, und denkt, Tech arbeitet für mich, nö, ist wie ein Drucker. Ja. Nö, das kannst du, da kannst du babysitten gehen. Und das ist aber auch das, weshalb man ja auch Leidenschaft haben muss, egal ob jetzt, egal für welches Stack. Man kann mit Hacks super viel machen und es ist wie so eine Roboterhand, die da rausfährt, aber du musst schon dich investieren. Mhm. Und in No-Code investiert man sich, oder Low-Code investiert man sich bei Bubble auf jeden Fall in die Community. Ja. Dann ist es Giving und ein richtig guter Exchange. Wenn man sagt, nee, das will ich alles nicht, ja gut, dann ist Bubble auch wirklich nicht das richtige Tool. Dann würde ich bei Software anfangen, wenn man gar keine Ahnung hat, und bei Reweb weitermachen, wenn man sagt, ich will jetzt nicht mit fremden Menschen am Ende der Welt binnen von 3 Tagen in einem Call sitzen, um mich zu Workload committen. Das macht dann, ja. Aber wenn man das macht, ist das richtig gut.
Ja, stimmt. Das tatsächlich eine schöne Perspektive darauf, wie, also welchen Wert diese Community halt noch hat. Ja. Ich glaube, wie du schon sagst, wenn man sich selber als Teil dessen sieht, dann ist einfach dieses Give and Take. Und ich glaube, da kommt halt auch immer was zurück. Und allein die Tatsache, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, so, hey, hier ist ein Ding, ich fixe das mal selber für euch. Ich meine, jedes Mal, wenn ich diese E-Mail kriege mit den Community-Updates, scroll ich da durch und bin jetzt mal so, ey, mega spannend, wie die Leute hier irgendwie, was die teilen und wie die das fixen und wie die sich helfen. Das ist schon sehr wertvoll. Was außer Bubble nutzt ihr noch bei Tackle?
Wasabi und Joon. Also es ist eigentlich so, wir haben relativ viel angetestet, aber Wasabi ist quasi einfach unser Storage, weil das ist bei Bubble teuer. Mhm. Ist einfach alles einmal raus, wird über Wasabi gehostet. Wasabi generally 10 von 10. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig Trouble mit irgendeinem Tool gehabt wie mit Wasabi. Nice. Und Joon sind unsere Analytics. Und auch Joon empfehle ich eigentlich jedem. Haben die unfassbar gute Arbeit, vor allem in dem zweiten Product Launch gemacht, um einfach ganz einfach Analytics auswerten zu können, vor allem nach den KPIs, die lange im Early Stage bis zu Seed relevant sind. Sind das so unsere 3 Tools to go.
Ja, und ich habe sie schon ein bisschen angeteasert. Ne? Es gibt ja auch Neuigkeiten von Tackle. Stand jetzt Release der Folge. Und besonders spannend finde ich das halt in Hinblick darauf, wie ihr das gebaut habt und mit welchem Tech-Stack im Background. Genau, vielleicht kannst du das ja ein bisschen teilen.
Stand jetzt bist du dann auch der Erste, dem ich das öffentlich sage. Tackle ist verkauft. Tackle wurde aufgekauft.
Nice, Glückwunsch.
Das ist unser erster erfolgreicher Exit. Hammer. Dankeschön. Ja, ist auf jeden Fall, es könnte noch eine ganze Folge füllen. Aber ja, man kann, und das ist vielleicht auch das Schönste für die Zuhörer hier, man kann auf einem Low-Code-Stack bauen. Man kann das skalieren, man kann sein Businessmodell da machen und das ist unfassbar interessant natürlich dann auch für Käufer, weil die Maintenance-Kosten natürlich nicht vergleichbar sind zu Code-Solutions. Ja. Und in unserem Fall in einem Double-Sided Marketplace mit einer Mobile-App ist das ein Riesenvorteil, weil man mainly daran interessiert ist, dass die Frequenz der Videos, die darüber geordert werden, natürlich steigt und die ist sicher und robust gelegt. Und ansonsten vor allem, dass das Handling funktioniert. Und deswegen war das in dem Verkaufsprozess natürlich im Gegensatz auch zu den anderen Unternehmen, die sich angeguckt haben, ein großes Verkaufsargument zu sagen, es ist easy handelbar, es ist sehr einfach integrierbar. Alle Daten sind natürlich da. Ja, und damit haben wir uns dann ganz gut durchsetzen können.
Sehr cool. Das ist natürlich ein großartiger Case für Low-Code und No-Code, ne? Dass man damit eben nicht trotz Low-Code und No-Code einen Exit machen kann, sondern wahrscheinlich gerade deswegen. Weil ich meine, ihr habt ja die Jahre davor schon bewiesen, hey, das Ding funktioniert, es ist skalierbar. Und wahrscheinlich wäre 2020 noch eine ganz andere Geschichte. So, was auf Bubble gebaut? Oh,
ja.
Und wird das jetzt kaufen? Viele ausgeredet. Ja.
Ist wirklich so.
Ja, und jetzt... aber das finde ich ein sehr, sehr schönes, sehr gutes Testimonial für die Low-Code-No-Code-Welt und Tech.
Ja, für uns auch. Also das haben sehr viele uns ausgeredet, gerade am Anfang. Also dann, als es einmal deployed ist und es dann wirklich auch um mehr die Business-Aspekte geht, dann ist das nicht mehr so im Vordergrund. Ja. Aber ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, von Februar bis dann eben September zum Launch. Da war niemand begeistert, als wir gesagt haben, so, ja, wir machen jetzt auch noch die Mobile-App in Bubble. Waren alle so, seid ihr bescheuert? Wenn ihr da über BDK, über ein Plugin und irgendwas verändern wollt, das wird nie funktionieren. Es hat super funktioniert. Wir wurden von Apple weltweit freigeschalten. Das Screening ist super verlaufen. Und auch jetzt haben wir mit unserem Stack, wie gesagt, alles in einer App, nie Probleme gehabt. Man muss dazu sagen, wir haben kontinuierlich über diese eine Bubble-App iteriert. Also wir haben immer wieder geschaut, wie sind unsere Plugins verbunden, wie sind die Workflows gelegt. Wir haben selbst unsere Website mit den 3000 Videos, die da online sind, läuft über Bubble. Geht alles. Ja. Geht alles. Ja.
Sehr schön. Ja, Glückwunsch dahingehend nochmal.
Danke.
Und ja, auch am Anfang hast du schon gesagt, Tackle und Tex, das ist nämlich das nächste Startup, woran du jetzt sozusagen arbeitest und wahrscheinlich mit Veröffentlichung dieser Folge dann mit hoffentlich mehr Zeit, jetzt wo Tackle dann abgegeben wurde, wo Tackle sozusagen seine Graduation hatte. Was ist Tex?
Tex ist ein SMS-to-AI-Tool für Menschen in Rural Areas, also Menschen, die keine Internetverbindung besitzen und auch keine Chance auf 3G haben. 3G ist die Coverage, die man braucht, um Internetempfang zu haben. Damit wir die mit dem Internet verbinden können, haben wir ein Tool gebaut, was per SMS diesen Nutzern erlaubt, eine SMS-Adresse, also eine ganz normale Telefonnummer, eine SMS zu schreiben und dann von der AI eine Antwort zu bekommen. In den Gebieten sind es oft simple Fragen, wie wird das Wetter morgen, bis zu Schulaufgaben. Das haben wir dann irgendwann auch handeln müssen. Und das ist Text. Das haben wir damals, als wir in den Akquisitionsprozess sind, basierend auf dem Need von Onkels, von dem Onkel von Carlo gemacht. Also Carlos Onkel hat Reisplantagen. Mhm. Und Valici irgendwann so, hey, mich nervt es, dass ich eigentlich immer Sachen nicht googeln kann. Wenn ich in der Stadt bin, geht es. Aber wenn ich hier zu Hause was habe. Und dann haben wir gesagt, es muss ja irgendwie gehen. Und wussten dann, okay, Xano kann das alles. Also Xano hat wunderschöne, brave REST-APIs. Wir können damit gut Daten verarbeiten. Wir brauchen eigentlich nur, dass die Tokens umgewandelt werden. Haben das alles vorgebaut und haben es dann schlussendlich über ein Hardware gelöst. Und das war dann Tex. Und bis jetzt haben wir insgesamt über 16 Millionen Token eingesammelt und insgesamt auch sehr viele Requests. Und es verbreitet sich so langsam und ist auf jeden Fall ein ganz weirdes Gefühl zu wissen, dass diese Menschen Fragen stellen können. Und das liest man auch, wenn man die Daten auswertet, die sie sonst noch nicht gestellt haben. Und es ist auch das erste Mal, dass man aus diesen Gebieten quantitative Daten erheben kann über das Nutzungsverhalten, wenn sie so eine Möglichkeit haben.
Ja, das finde ich extrem spannend, weil es einfach so out of the box irgendwie halt ist. Ne? Also, wenn es sagt, okay, SMS to AI, so, stimmt eigentlich. Also warum auch nicht, aber es ist ja nicht nur ein warum auch nicht, das ist ja jetzt hier nicht sein nice to have, was ich dann hier irgendwo nutze, wo ich Internet habe, sondern genauso dieses, jetzt haben wir den günstigsten und besten Zugang zu AI, den wir je hatten und die Responses sind halt einfach so gut mittlerweile und klar, warum das nicht über Mobilnetz verbinden statt irgendwie oder über das SMS-Netz verbinden sozusagen.
Es gibt in manchen Gebieten selbst mit Starlink dann einfach keine Coverage. Das liegt auch an den Gebieten selber. Aber 2G ist halt so 95% auf der ganzen Welt verbreitet. Ja. Was natürlich für uns an dem Punkt interessant war, war zu gucken, Kosteneffizienz. Also wir haben das an einem Wochenende gestartet und haben dann irgendwann am Wochenende keine Lust mehr gehabt, Slides zu bauen für den Data Room. Und dann, wir hatten eine Liste offen. Ich glaube, das hat auch jedes Startup-Team. Du hast irgendwann eine Liste an Ideen, wo du dir denkst, die will ich in meinem Leben mal machen.
Ja.
Und haben dann gesagt, komm, lass mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und dann listest du dir natürlich erstmal, und das würde ich auch generell jedem empfehlen, bevor es überhaupt ans Kunden geht, was muss es können? Und was brauche ich dafür technisch? Und wir haben dann relativ schnell gesagt, gut, wir brauchen eine API, wir brauchen eine Datenverarbeitung, Datenstorage. Und diese Plattform muss Daten rein, raus sehr gut können.
Ja,
Xano, gut. Und dann sitzt du vor Xano und guckst dir das ganze Ding an und bist dann so gut SMS versenden, keine Kunst, brauchen wir eine Handynummer. Ja, ist Carlo halt aufgestanden. In den Philippinen kannst du das wirklich in jedem Kiosk machen. Hat sich so ein Ding geholt, gesagt, schick mal $30 an. So, dann kaufe ich jetzt hier so ein Prepaid-Phone und dann testen wir das Ganze mal. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben überlegt, gut, wie kriegen wir denn jetzt die Daten rüber? Und das ist das Einzige quasi, was wir dann als Text Mold für uns haben, dass wir das umwandeln können. Aber im Grunde ist Xano da ein Magic Tool. Und mich amüsiert es bis heute und jetzt glaube ich auch noch Jahre, dass Xano ist so das langweiligste Low-Code-Tool, was man finden kann. So Bubble hat so eine Community und da kannst du fancy Sachen machen. Xano, wenn sich da irgendwer von euch einloggt, ultra lame. Ja. Das ist richtig gelangweilt.
Das ist halt Backend. Wenn man kein Techie ist, ist es halt so.
Backend.
Ja, okay, hier speichere ich Daten, super.
Ja, passiert gar nichts.
Ja.
Und für uns, und jetzt für über 1000 von Menschen, ermöglicht Sado halt gerade, dass sie das erste Mal im Leben zu Hause ihre Sachen, ihre Hausaufgaben, vor allem für Schüler, per SMS schicken können. Hm. Und dann Xano ermöglicht, dass es geantwortet wird. Und das sind wirklich teilweise ganze Aufsätze. Wir mussten dann, also wir haben das getestet übers Wochenende, haben gemerkt, das funktioniert, haben diese Nummer mal distributed, haben dann gemerkt, shit, die kriegt auch noch Traffic. Ja. Also müssen wir einfach irgendwas machen. Dann haben wir eine grauenhafte Website gebaut, die immer noch online ist, weil wir die Akquisition wirklich erst recent abgeschlossen haben.
Ja.
Und haben dann gemerkt, gut, wir haben da wirklich mehr und mehr Leute, die das nutzen. Wir haben eine Retention Rate dann erreicht von 30%. Das ist immer so die Retention Rate Base, die man halt einfach braucht, um zu sagen, it is viable.
Ja, ja, die Leute kommen zu sozusagen.
Genau. Und haben dann einfach gemerkt, so jetzt müssen wir mal dran und haben dann eine Short-Term Memory zum Beispiel einbauen können. Alles immer noch schön brav in Low-Code. Und das ist schön.
Das ist vor allem, ich finde, du hast ja auch, wir hatten vorhin einen Call und da hattest du gesagt, Low-Code, No-Code ist keine Business, sondern eine Impact-Entscheidung. Und ich glaube, du meintest, dass Impact eher auf dieses, wie schnell oder wie gut kann es einen Impact haben, aber es ist ja auch in diesem Fall halt wirklich wortwörtlich irgendwie so ein Social Impact, eine Social Impact-Entscheidung.
Ja.
Und also der Tech-Stack da, wie sieht der aus? Also allein, dass es schon auf Low-Code oder No-Code halt läuft, ist natürlich halt mega gut, weil das irgendwie zeigt, so jeder, der dann eine Idee hat für eine Impact-Software, muss sich halt irgendwie nicht mehr davon abschrecken lassen, dass man nicht coden kann.
Nee, genau,
wie sieht euer Tech-Stack aus?
Xano, REST API, GPT und ich meine noch OpenOrca. Im Moment. Und dann Back Token Transformation C+ auf dem Handy. Und da muss man jetzt aber zu sagen, der zweite Dev, der mit dem Handy arbeitet, wir übersetzen das gerade und fangen natürlich jetzt auch an zu sagen, wir möchten Daten isolieren. Also das MVP war so gebaut. Dann gehen wir jetzt schon in die Richtung, wo wir sagen müssen, wir stretchen gerade hart, wie sehr kann Low-Code und AI und Slash-Datenverarbeitung sich vertragen. Aber im Grunde Xano. Also Core of it all ist Xano. Ohne Xano hätten wir die REST API, das gleiche mit der Datenverarbeitung und Co. ganz anders handeln müssen.
Ja.
Man muss dazu auch sagen, dass wir damit mit $4 im Monat laufen auf dem Durchschnitt, seit wir live sind. Und deswegen habe ich das mit der Impact-Entscheidung gesagt. Literally hier ist es dann auch eben SDG-Impact, was wir so als nachhaltigen Impact zeigen. Wir zahlen auf über 6 SDGs ein gerade. Aber ich meine mit Impact eher Kosten-Nutzen im Deutschen, kann man das mal so sagen. Eine Kosten-Nutzen-Entscheidung. Wo möchte ich eigentlich hin? Und wie kann ich den ersten Schritt machen? Und da gibt es ganz wenige Fälle. Das hattest du mir in der Vorbereitung auch geschrieben, so wann nimmt man das besser nicht? Wo ich wirklich sage, von Tag 1 nicht dran gehen. Das ist einmal Speed. Also bei Game Engines und Co., wo wirklich eine Millisekunde zählt. Baut man ein Produkt, wo eine Millisekunde zählt? Ja, natürlich nicht. Das leisten die nicht. Aber eine Millisekunde ist für uns nicht wahrnehmbar. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich gehe mit 3 Devs und einem 3-Jahres-Scope dran und gebe unfassbar viel aus, weil ansonsten hängt einmal die App. Nee, dann lieber machen, Loading Time ist shit und dann über die Loading Time einfach iterieren. Da lässt sich relativ viel rausholen. Das ist auf jeden Fall Flexibilität vom Code. Flexibilität vom Code für alle, die non-techies sind, ist, wie viel kann der Code skaliert werden, in welche Funktionalitäten. Das macht man dann, wenn man tausende von Linien von Code hat. Da reden wir nicht von, ich habe 500 und das kann kurz was, sondern ich habe wirklich tausende Linien von Code, die dann irgendwann über 3-5 Jahre implementiert werden müssen. Beispiel ist dabei ein großes Waiver-Programm, wo Dokumente in einem extrem sicheren Transfer versendet werden müssen. Nimm nicht No-Code. Drittes, Datensicherheit. Ja, ich würde jetzt als FBI nicht unbedingt Daten über Bubble jagen. Aber für 90% der Leute, die dort Apps bauen oder dieses Stack verwenden, muss man schon irgendwie sagen, das reicht. Deine Daten sind sicher. Deine Daten können auch extern gehostet werden, nochmal mit Sicherheit versehen werden. Nur natürlich reden wir da nicht von Encryption oder irgendwelchen Hochsicherheits-Data Security Mechanisms. Die gibt es da nicht. Das sind die einzigen 3 Kriterien, wo ich instant sage, kein No-Code. Es gab früher immer diesen Vorurteil, ab 15.000 User kann man No-Code, Low-Code nicht mehr nehmen.
Okay, ja.
Es ist raus. Ja, dazu ist das wie ein Universum mittlerweile aufgebaut. Und das muss man da auch verstehen. Es gibt nicht das eine Tool, wo man dann sagt, ich nehme das eine und dann macht das alles. Sondern meistens hat man ein Core-Tool. Das ist so die Sonne in einem kleinen Universum. Mhm. Und dann guckst du, was ist eigentlich das Wichtigste, was ich brauche? Speicherplatz, ja. Design, was ist es? Und dann fängt man an, sein eigenes Universum aufzubauen. Ja.
Das ist eigentlich für das Zweck. Ja, auch alles trotzdem ja noch mit Custom Code irgendwie anreichern kann. Also wir haben auch eine App gebaut, bei der eine Tabelle laden muss, die halt da wirklich hunderte von Zeilen und tausende von Datensätzen gleichzeitig laden soll, und die sollte keinen Lazy Load haben oder irgendwie so Pagination, sondern einfach alles auf einmal. Und da war natürlich so Bubble halt sofort so, ja klar, 45 Sekunden. Mir so, nee, das ist halt zu lange. So, das kann jetzt nicht 45 Sekunden laden. Und dann ließ sich das halt nur quasi in dem bestimmten Teil über einen Custom Code halt lösen und lädt jetzt irgendwie 2 Sekunden. Und es ist halt trotzdem so, das wäre jetzt kein Punkt gewesen, in dem man sagt, ah, okay, Bubble ist doch nicht die Lösung, wir gehen jetzt irgendwie auf Code.
Von daher das sind Iterationen.
Ja, genau.
Das sind einfach diese Iterationen. Wir hatten auch ganz viele JavaScript-Injections am Anfang. Wir hatten mehrere Bubble-Apps. Wir sind leaner und leaner geworden, weil wir einfach gemerkt haben, wie sehr wir unser Universum stretchen können, wo wir was hosten wollen. Aber es ist immer noch besser, dass man erstmal mit den 45 Sekunden Ladezeit das ganze Ding einmal durchbaut und dann sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, und darauf aufbaut. Weil als der Mensch, der gerade hier zuhört und die Entscheidung trifft, da rein zu investieren, das Technisches aufzubauen und mit der Frage auch kommt, welche Form von Stack nehme ich jetzt eigentlich für meinen Tech, das ich da haben möchte, da bin ich immer, die Kontrolle bleibt im Low-Code, No-Code wesentlich mehr bei einem selber. Das gleiche wie der Kostenfaktor als im Code. Ja. Weil man einfach so eine Verständnis-Barrier dagegen hat und dann einfach nicht weiß, wen muss ich eigentlich als nächstes hiren? Ich habe doch gerade einen Fullstack und einen Frontend, der macht vorne, was kommt jetzt hier als nächstes? Und das weiß man nicht. Und dann ist es einfacher zu sagen, gut, ich habe dieses Problem und löse das weiter, und dann ist das gelöst, dann kommt das nächste. Aber so hat man A, weniger Kosten, equals weniger Risiko, und dann B, aber auch immer eigentlich das Mitverständnis, was sich rein entwickelt. Und das ist bei mir zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Beobachtung. Am Anfang gar nichts verstanden. Und jetzt im Verkauf war es natürlich eine ganz andere Person, die sagen kann, warum wir das gebaut haben, warum sind wir nie gewechselt, wie handeln wir den Videoload, alle Fragen, die aufkommen, als die Person, die damals gesagt hat, okay, ich will das jetzt einfach bauen.
Ja.
Und das in so kurzer Zeit, das ist eine vergleichsweise sehr kurze Zeit, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen und muss da mal selber grinsen, weil das ist sehr verständlich.
Ja, das ist, Low-Code, No-Code schafft dir nochmal eine neue Sprache zwischen quasi den klassischen Devs und denen, die es halt gar nicht können. Weil selbst wenn du dann irgendwie der Gründer, die Gründerin bist, die Bubble nicht selber umsetzt und baut, das aber zu verstehen, wird halt viel, viel einfacher sein, als jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie coden lernen, nur mit meinen Devs sprechen zu können. Und andersrum, so ein Dev, für den ist dann Bubble halt so, easy, mega. Ich schiebe ein paar Blöcke, ich verstehe, wie Workflows sind, ich mache hier vielleicht noch ein paar Snippets rein, und genau diese sozusagen Sprachbarriere zu entfernen oder vielleicht sogar eine eigene neue Sprache in die Mitte zu setzen, das ist halt so, so, so wertvoll.
Ja, das ist auch das, wie dein Business halt am Ende funktioniert, weil die Konsequenzen von den Problemen musst du ja kommunizieren.
Ja.
Carlo ist ja nicht rausgegangen und hat gesagt, Entschuldigung, dass ihr jetzt eure Videos nicht reviewen bekommt, die ihr nicht bekommt, wir haben bald Valentinstag, also die letzte Woche, sondern sagt mir natürlich, ey, ich kann jetzt einen kleinen Fix einbauen, aber das dauert hier jetzt 2-3 Tage. Ich muss ja dann zum Kunden oder in dem Fall in unserem Team zu Claudio gehen und sagen, ey, Claudio, der Videoplayer geht nicht, XYZ, und er muss das zum Kunden kommunizieren. Wenn wir nicht genau verstehen würden, was da eigentlich los ist, hätten wir nicht das Vertrauen in, das wird wirklich gelöst. Und das ist unfassbar wichtig, gerade im Startup-Bereich, weil jeder 100 Aufgaben machen muss unter Hochdruck, leidet natürlich als erstes das Vertrauen und Verständnis dann, wenn man nicht genau weiß, was ist eigentlich da los. Woher kommt das Problem? Und auf der anderen Seite, man will ja was Neues entwickeln. Claudia sitzt mit den Creatoren zusammen, kommt zu mir und sagt, ey, wir müssen XYZ machen. Ich schaue ins Geld rein und sage, weiß ich nicht, wir müssen eins davon machen, und gehe dann zu Carlo und sage, hey Carlo, das sind die Ideen, was machen wir? Und er sagt mir eigentlich zu 100% immer genau das, was wir gesagt haben, okay, das depriorisieren wir mal, weil es am einfachsten umsetzbar ist.
Ja.
So, und dann sitzt du ja zu dritt da und bist so, was bauen wir denn jetzt? Und dafür ist es unfassbar wichtig, dass alle so ein bisschen das Grundverständnis haben, was wird da getan? Und auch zum Beispiel nicht Angst vor dem Tech haben. Und es nicht so ein Ding ist wie, oh mein Gott, jetzt ist es kaputt. wie oft ich das gehört habe. So, wir haben einen Bug und dann geht die Bugsuche los und dann ist es irgendwie in 3-4 Wochen gelöst. Ja, mach das in No-Code. Weil das Schöne ist, in den meisten Bugfällen zeigt sie sogar an, wo er ist.
Exakt. Das ist ganz. Oder du kriegst es gar nicht erst gepublished, weil er dir sagt so, hey, dann funktioniert es nicht. Du kannst es nicht publishen. Ah, okay, jetzt genau.
Obwohl das immer so die Todesnachricht ist, wenn du irgendwas publishen willst, so, nein, das mache ich nicht mal live, so schlicht ist das. Nein, danke, Bruder, ich habe da auch nicht gerade Stunden dran gesessen.
Hier ist eine Liste von deinen Bugs.
Okay. Ja, das ist so bitter. Aber insgesamt deswegen, also warum ist eine Impact-Entscheidung? Weil oft Leute vergessen, dass das Tech ist ein Instrument, das umzusetzen. Ja. Man nimmt einen Schlagschrauber, um Reifen abzumachen. Wir nehmen Code oder irgendein Tech-Stack, um an unser Business-Ziel gekommen. Und da ist einmal die Frage, ist es wirklich wichtig, dass man da Speed, High-Security-Data-Sicherheit, ist es so dein Top-Number-One, wo du hingehst und sagst, das muss ich machen? Oder bist du eine der Menschen, die sagen, ich gründe gerade etwas, ich habe diese Lösung, ich muss für diese Lösung Käufer finden. Mhm. Und wenn ich das alles zusammen habe, dann muss ich erstmal genug Geld in der Hand haben, um ganz viele Leute zu hiren. Dann geht's weiter. Ja. In all diesen Fällen sprechen wir von einem Jahresablauf von 2-3 Jahren. Mhm. Für die meisten, die anfangen, dann bitte ist das eine super, super, super Plattform.
Ja. Ja, und wenn, also für ein Prototype und ein MVP halt immer. Dann kann man ja immer noch schauen, okay, das, keine Ahnung, für die nächste Stufe, die Investoren wollen jetzt dann doch irgendwie Code, alles klar. Aber mal mindestens damit anzufangen, um es auszuprobieren, um halt irgendwie in 2 Wochen da mit einem MVP irgendwo antanzen zu können und zu sagen, hey, hier, schaut mal, es funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie 100 User irgendwie hier angeheuert, die finden es super. Und danach kannst du immer noch gucken, alles klar. Ne? Ist es dann skalierbar?
Wobei Investoren bitte keinen Code wollen. Sorry, ich bin ja so innerlich so. Das müssen wir jetzt hier heute, wenn ihr gründet und euer Investor will euer Stack entscheiden. Ja. Und besteht da drauf. Und es ist kein Techie. Also es ist jetzt nicht hier der, weiß ich nicht, Google Dev 3000. Ja. Dann bitte verteidigen. Also ich habe es ja auch oft durchgehabt, dass es hieß, mach das in Code. Und wenn du das skalierst und da die, du die da. Aber am Ende baut ihr das Produkt. Ihr kennt die Lösung. Natur des Gründen ist eh, dass man eine Lösung sieht, die andere nicht sehen. Und dass man die ganze Zeit für irre erklärt wird. Ansonsten habt ihr auch nichts gefunden, was unique ist. Ja. Aber Investoren mischen im Tech-Stack nicht mit. Es sei denn, es sind dezidierte Tech-Investoren mit dem Background, die auch mal die Doc gelesen haben, die mit den Devs gesprochen haben, die dann sagen, wir empfehlen dir in dieser Roadmap, das anders zu machen. Alles andere sind Vorurteile, aber oft eben auch, dass man dann sagt, okay, Code ist more reliable. Mhm. Und ich dann oft die Frage stelle, woran macht ihr das fest?
Ja.
Speicherplatz, Hosting, Performance, was ist denn more reliable, wenn du mir ein crappy Python-Script gibst, ist gar nichts mehr reliable als ein Software-Flow, bei dem ich nur die Farbe nicht ändern kann.
Ja, so, ja, das stimmt natürlich. Und zumal für dann potenzielle Investoren es ja auch sehr interessant sein könnte, zu sagen, hey, mein Tech-Stack hier kostet mir irgendwie 80 Euro im Monat und ich habe halt ein Dev statt irgendwie 5 Devs und was weiß ich, wie viele, hunderte oder tausende.
Oh ja. Als Gründer bist du dazu da, aus dem gegebenen Geld mehr zu machen. Und das machst du vor allem, indem du erstmal nicht so viele Kosten verursachst. Wenn du dann weiter mehr daraus tust, kreierst, machst, dann hast du deine Aufgabe erfüllt. Wie du das machst, ist vor allem, mach's legal, Grundlage dabei. Aber an sich ist das gar nicht das Ding. Wie gesagt, es gibt natürlich Startups, die hören aber den Podcast auch gar nicht an, die machen Game Engines. Mhm. Aber für alle anderen, die wirklich sagen, ich habe einen Erfahrungswert, ich will damit jetzt rausgehen, ein Businessmodell machen, ich nehme das Geld in die Hand, sofort auf No-Code, Low-Code gehen. Es ist echt eine Superpower und es stretcht sich von, du kannst ein bisschen E-Com damit bedienen oder eben Marktplätze wie bauen oder du kannst wirklich auch innovative Lösungen damit bauen, ohne dass ich jetzt jemals sagen würde, ich bin jetzt in den letzten 3 Jahren zu einem Techie geworden. Ja. Das ist einfach nicht so.
Ja. Sehr schön. Das, meine abschließende Frage ist dann nämlich immer, was der Gast, also wirklich jemand mitgeben würden, der dann selber überlegt, irgendwie ein Side-Hustle zu machen oder vielleicht sogar eine eigene Company zu gründen mit Low-Code und No-Code. Ich glaube, das hast du alles hier schon sehr gut begründet und verfochten, wie gesagt, Folge. Auch beim Kennenlerngespräch vor 2 Wochen war es ja, das habe ich ja ganz klar halt rausgehört, du bist nicht nur, hey, No-Code ist cool, sondern einfach so, so begeistert wie wir und halt so, hast du ja auch in deinen ersten Erklärungen eben schon, nutzt das, probiert es aus, irgendwie nicht einfach direkt sagen so, oh ja, ich brauche irgendwie irgendwann mal 100.000 User, deswegen fange ich gar nicht damit an. ja, diese Begeisterung fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, ja, sehr authentisch auch, weil ich glaube, jeder, der viel damit schon gemacht hat und irgendwie alle Gäste, die wir auch schon im Podcast hatten, die damit was umgesetzt haben, jedes Mal das dieselbe Story. Ey, kann ich mir gar nicht vorstellen, ohne zu machen.
Nee, überhaupt nicht. Also ist auch, wenn es so einen Abschlusssatz gibt, löst das Problem. Also ich habe es selbst auf meiner Laptop-Fülle, by the way, eingegraved. Lös einfach das Problem. Es gibt, auch wenn ich jetzt zurückschaue, unfassbar tolle Kapitel in der ganzen Tackle-Sache. Aber wir hätten das nicht jetzt so erfolgreich machen können, wenn wir das eigentliche Problem, das Handling von dem Content, nicht gelöst hätten. Und wenn man sich darauf fokussiert, wie löse ich das Problem, am schnellsten, effizienten und besten, dann gibt es wirklich zu wenig Anwendungsfälle, bei denen man nicht an Bubble oder in irgendeiner anderen Form lernt, ja, rumzuspielen, YouTube-Videos anzuschauen, reinzukommen. Und keep in mind, das ist keine Rocket Science. Ja. Da sitzen Menschen wie ich vor und können das bedienen. Freunde. Wirklich jetzt. Mag mich. Ja. Aber die Angst muss genommen werden. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich hier sitze. Mhm. Keine Angst vor No-Code, Low-Code haben. Es ist super powerful, es ist die Bridge, mit der wir einfach alle ein bisschen mehr in die Tech-Richtung gehen können, und diese ganze Barriere abgebaut wird, dass wir diese geheimen Hacker haben, die die Welt Sachen lösen. So, nein, es gibt Low-Code, ganz viel. Und vor allem, das sage ich auch noch mal einmal für alle, die es hören, ihr könnt mir immer schreiben, gerade in die Richtung. Ich connecte euch auch immer gerne zu Leuten, beantworte gerne Fragen über unser Stack. Oder auch, wenn ihr Probleme habt und bis jetzt noch keine Plugin-Leute kontaktiert habt oder generell in der Community nicht aktiv wart, kommt einfach in die DMs. Es braucht immer mehr. Diese Community braucht mehr Leute.
Ja. Sehr schön. Das waren sehr, sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich glaube, sehr, sehr motivierend. Kann man sehr viel mitnehmen. Liebe, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin extrem gespannt, was die Reise für Text da noch bringt. Und generell natürlich für dich und Carlo. Alle wichtigen Sachen findet man in der Episodenbeschreibung. Link zu Text, Tackle, dein LinkedIn. Genau, kann man wahrscheinlich jederzeit, wie du schon gesagt hast, dir schreiben. Du postest auch immer wieder Updates. Das ist, glaube ich, alles spannend mitzuverfolgen. Hast du noch ein paar abschließende Worte für die Leute?
Löst das Problem. Das ist wirklich das Einzige. Für alle Gründer, die hier sind, konzentriert euch drauf, nur das Problem zu lösen. Alles andere ist nice, ist noise.
So sieht's aus. Und mit No-Code, Low-Code geht das alles meistens schneller.
10 von 10. Kann ich nur. Ich liebe es auch, dass wir den Case gebaut haben. Ja. Ein Exit zu haben mit Low-Code ist so schön. Ja. Das funktioniert. Jetzt kann mir keiner mehr darum diskutieren.
Sehr gut. Also
danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank dir und hoffentlich bis bald.